Einen schönen guten Tag wünscht Gabi Fröhlich aus dem Radio Horeb Studio im Rheinland. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Weil er sich weigerte, Informationen aus einer Beichte weiterzugeben, wurde er gefoltert und schließlich von der Prager Brücke in die Moldau und damit in den Tod gestürzt. Johannes Nepomuk ist deshalb der Patron der Beichtväter. Heute feiern wir seinen Gedenktag und das ist natürlich eine wunderbare Gelegenheit, etwas über diesen Heiligen und überhaupt über die Beichte nachzudenken. Dazu begrüße ich ganz herzlich Pfarrer Thomas Sauter. Er ist Pfarrer im österreichischen Lustenau nahe dem Bodensee. Herzlich willkommen, Pfarrer Sauter.
Hallo, Frau Fröhlich.
Pfarrer Sauter, Sie sind selbst Priester und hören als solcher auch immer wieder die Beichte. Was bedeutet da eigentlich das Beichtgeheimnis für Sie persönlich? Ich meine, ist klar, man erzählt nicht weiter, was man erfährt. Ich stelle mir vor, das ist ein Schutz für die Beichtenden, aber für Sie persönlich als Priester auch ein Schutz für den Priester, dass er nicht ins Dilemma kommt?
Also ich höre immer wieder Beichte, aber ehrlich gesagt immer öfter Beichte. Man kann natürlich schon sagen, ja, das Beichtsakrament, das Sakrament der Versöhnung, das Bußsakrament, es ist so irgendwie am Absterben. Aber ich muss so die Erfahrung machen bei mir, dass ich immer öfters Beichte höre. Und wenn die Menschen merken, dass man ihnen, für sie, ihnen zur Verfügung steht, wenn sie verstanden haben, was dieses Sakrament der Barmherzigkeit ist, dann nutzen sie es wirklich auch, und zwar auch außerhalb der fixen Beichtzeiten, wenn der Pfarrer im Beichtstuhl ist. Das ist das Erste. Und das Zweite ist das, naja, das Beichtgeheimnis, viele sagen, ja, aber wenn ich bei dir jetzt beichte und du siehst mich dann mal auf der Straße oder so, und dann fallen dir alle meine Sünden wieder ein und so, da muss man sagen, das stimmt irgendwie so menschlich betrachtet, stimmt das, aber ich habe das in diesem Update Beichten aus dem UCAT nachgelesen oder einfach ein bisschen durchgeblättert und da ist gestanden, ja, man beichtet eigentlich nicht beim Priester, sondern bei Jesus selber. Und es ist tatsächlich eine Gnade und ein Geschenk, wenn man die Beichten, die Sünden, einfach das alles wieder vergisst und Gott zurücklegt, das kann man dann so in einem geistlichen Akt machen und dann ist das alles vergessen und vorbei.
Also man sieht denjenigen dann nicht durch plötzlich mit neuen Augen und sieht ihn dann ganz anders auf einmal.
Nein, das nicht. Man muss, das ist auch irgendwie so, gell, man darf dann auch sein Verhalten nicht ändern. Da darf ich dann nicht auf einmal so, ich habe am Samstag habe ich auch gebeichtet, Samstag war Fatima-Tag, da habe ich gebeichtet bei einem ganz jungen Priester und dann habe ich gesagt, ja, aber ich sehe in dir Jesus, nicht diesen Pater, sondern ich sehe in dir Jesus. Und das ist was ganz Wichtiges, nicht den Priester zu sehen, wir leihen ihm die Stimme, sondern die Menschen müssen in uns wirklich Jesus sehen, der durch uns, und das ist dann die Verantwortung, die wir auch haben, der durch uns spricht.
Nochmal speziell auf das Beichtgeheimnis, über das der unser heutiger Tagesheiliger, der Johannes Nepomuk, ja auch buchstäblich gestürzt ist, könnte man so sagen. Da ist er hat sich geweigert, ein Beichtgeheimnis öffentlich zu machen oder jemandem weiterzugeben. Da werden wir sicher gleich noch mehr zu hören. Ich stelle mir vor, diese Geschichte, dass es ein Beichtgeheimnis gibt, so sehr, dass dieser Priester sogar dafür in den Tod gegangen ist, ist natürlich ein großer Schutz für den Beichtenden selber. Aber ich habe jetzt mal versucht, mal die Perspektive zu wechseln und könnte mir vorstellen, dass Sie auch, Pfarrer Sauter, für Sie das auch so ist, dass Sie einfach einen Schutz haben, dass man da nichts von Ihnen verlangt, irgendwas rauszurücken.
Das ist natürlich klar, so wie es ein Arztgeheimnis oder bei einem Anwalt oder ein Beratungsgeheimnis gibt, so haben wir natürlich, und das ist natürlich ein ganz anderes Geheimnis, das Beichtgeheimnis, auch aus das Geheimnis von seelsorglichen Gesprächen. Wir können vor Gericht immer sagen, oder vor diesen Staatsgewalten, vor der Staatsgewalt, ja, da bin ich an das Beichtgeheimnis gebunden, da kann ich nichts sagen. Und es ist natürlich auch klar, wir dürfen, müssen, sollen natürlich auch unser Leben dafür hingeben, dass das Beichtgeheimnis nicht gebrochen wird. Es ist natürlich von daher auch ein großes Geschenk, auch wenn man weiß, okay, ich beichte etwas und der Priester, es ist wirklich so ganz im Herzen Jesu dann letztendlich versenkt, meine Sünde, meine Sünden.
Also insofern nochmal mehr als das Arztgeheimnis. Aber vielleicht nochmal ein letztes. Kann man denn als Priester auch in ein Dilemma kommen? Ich meine, es wird da immer dann so ein Fall dann konstruiert vielleicht, aber der kann ja auch mal eintreten, dass man innerhalb der Beichte irgendetwas gestanden wird, dass zum Beispiel, mal gesagt, zum Beispiel jemand gesteht, er ist pädophil und er hat dieses und jenes schon angestellt und es ist abzusehen, dass der weiter eine Gefahr ist. Was tut man da?
Gut, man kann sich natürlich dann schon Ratschläge einholen. Man darf natürlich keine Namen nennen, das ist ja sowieso ganz klar. Aber auch, dass man weiß, okay, man hat dann natürlich auch eine Verantwortung dafür. Wenn ich zur Beichte komme, wenn ich zur Beichte gehe, und die Beichte ist ja nur dann gültig, wenn ich wirklich auch eine Reue habe. Also wenn ich gar keine Reue habe, dann was bringt es mir dann zu beichten? Und wenn jemand wirklich schwere Sünden beichtet und sie bekennt, dann muss er auch so diesen Vorsatz haben, okay, ich möchte mir helfen lassen, ich muss da Schritte setzen, dann geht es dann schon so in diese neue Richtung.
Genau, dann kann man.
Das sind natürlich schwierige Fälle.
Ich meine, gut, das ist sicher nicht der übliche Fall, aber
nein,
das drückt etwas
aber
aus.
Mhm. Man hat natürlich da schon auch eine gewaltige Verantwortung. Das stimmt tatsächlich. Und da muss man, das ist natürlich schon auch klar. Und da muss man sich natürlich dann auch helfen lassen, Priester auch in seiner Beziehung so zum Bischof, dass man einfach auch solche Fälle, natürlich ohne Namen und in der Wahrung des Beichtgeheimnisses, dass man einfach solche dass man die einfach auch so miteinander bespricht und dass man da einfach auch eine Hilfe bekommt.
Also da muss man da nicht völlig allein mitbleiben.
Nein, das ist schon so, dass man da einfach auch so, dass man da auch Hilfe annehmen kann. Denn also wie man richtig auch handelt und wie ich das Beichtgeheimnis trotzdem nicht breche. Mhm. Und natürlich auch der Beichtende, der hat ja die Reue, dem reut, wenn er kommt und die Beichte ernst nimmt, dann hat er auch diese Reue und diese Sünde tut ihm leid.
Mhm. Und er möchte ja eigentlich davon wegkommen.
Ganz klar, natürlich. Und das stimmt natürlich auch so. Oft ist es dann auch so, dass dann Therapien und einfach Hilfe auch gegeben wird.
Ja, danke schön, Pfarrer Sauter, erst einmal für so diese Grundinformationen zum Thema Beichte, Beichtgeheimnis. Jetzt hören wir also von Ihnen Ihre Gedanken zum heutigen Tagesheiligen Johannes Nepomuk, dem Patron der Beichtväter.
Danke, Frau Fröhlich. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute, genau am 16. Mai, feiern wir den Gedenktag des heiligen Johannes Nepomuk. Und ich habe heute Morgen extra die Messe gefeiert, zu seiner Ehre auch, dass er mir wirklich auch hilft. Und man trägt ja sozusagen so einen Vortrag im Radio, trägt man irgendwie wie schwanger mit sich herum. Und als ich letztens einen Besuch gemacht habe, hier in der Gegend bei uns hier, da bin ich über eine Brücke gefahren und da kam mir der heilige Johannes Nepomuk entgegen, als auch der Brückenheilige. Natürlich der Patron der Beichtväter, er ist aber auch ein Brückenheiliger und das war so bezeichnend, das war eine sehr, sehr schöne Statue bei einer Brücke über die Bregenzer Ach. Er hat so die Hand, den Finger vor den Mund. So, das war eindeutig, ich bin der das Beichtgeheimnis nicht ausgeplaudert hat. Ich bin der für das Beichtgeheimnis in den Tod gegangen ist. Und das ist sehr beeindruckend, weil im Update Beichten aus dem UCAT, da steht drin, das ist noch ganz interessant, Beichtgeheimnis, da steht, jeder Beichtvater muss bereit sein, eher zu sterben, als etwas von dem weiterzusagen, was ihm in der Beichte anvertraut wurde. Er muss bereit sein, eher zu sterben, als etwas von dem weiterzusagen, was ihm in der Beichte anvertraut wurde. Und wenn man das Beichtgeheimnis bricht, dann ist es so, dass man automatisch exkommuniziert wird. Das ist, so hoch schätzt die Kirche das Beichtgeheimnis ein, das Siegel, dieses Siegel der Verschwiegenheit. Und es ist natürlich, wie das Sakrament der Versöhnung auch, natürlich etwas, das mit ganz großem Vertrauen verbunden ist. Vertrauen des Beichtkindes zu seinem Beichtvater. Das heißt, diejenigen, die beichten wollen, die kommen, weil sie vertrauen, weil sie mir vertrauen, dem Beichtvater vertrauen, weil sie sich etwas erhoffen, die Vergebung der Sünden, weil sie ein richtiges, ein stärkendes Wort erwarten, der Ermutigung, der Änderung, der Neuausrichtung. Also das hat etwas damit zu tun mit Vertrauen. Und es ist so ganz wichtig, da konnten wir nicht mehr so in der Einleitung drauf zu sprechen kommen. Es ist irgendwie so ganz wichtig, dass man auch nach der Beichte ganz natürlich bleibt. Das heißt, dass man sich wie nichts anmerken lässt, dass man auf einmal nicht so, das ist ja so, da kommt ganz schwer so diese menschliche Ebene, dieses menschliche Verhalten irgendwie so zum Vorschein, dass man wirklich sagen muss, ich lege alle Sünden zurück in dieses barmherzige Herz unseres Gottes. Weil wenn Gott meine Sünden vergessen hat, dann darf ich sie, also wenn Gott die Sünden vergessen hat des Beichtenden und meine Sünden auch, ich beichte auch, dann darf ich und muss und soll ich sie auch vergessen und dürfen sie nicht mein Verhalten irgendwie ändern oder beeinflussen. Das ist das eine. Und das andere ist aber auch, dass man bekommt, wenn man so einen ständigen Beichtvater hat, wo man kommt und wo man sich helfen lässt, das Sakrament der Versöhnung ist ja kein Sakrament der Blamage, der Demütigung, des Zusammengeschumpfenwerdens, sondern das Sakrament der Versöhnung, das ist ein Sakrament der Heilung, ein Sakrament der Barmherzigkeit, ein Sakrament, wo Gott mich umarmt, wo Gott mir alles schenkt, damit ich gestärkt werde, damit ich mich ändern kann, damit ich Heilung in meiner Seele, im Geist, aber auch im Körper, am Körper erfahren kann. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und wenn jemand so regelmäßig zur Heiligen Beichte kommt, es entsteht dabei, das ist dem Priester eine ganz große Hilfe, aber auch so, es entsteht dann so, ja, so eine Vertrauensbeziehung. Wenn man Menschen auch durch das Sakrament der Versöhnung auf dem Weg des Glaubens, auf dem Glaubensweg begleiten darf. Das ist etwas, eigentlich auch etwas ganz Wichtiges. Aber das Fundament ist immer das Vertrauen. Und das heißt, und da hängt es auch ganz fest zusammen, dass der Priester in seinem Verhalten, in seiner Art, in seinem Umgang mit den Menschen wirklich ganz priesterlich ist. Ganz priesterlich ist. Das merkt man ganz fest bei jungen Leuten. Das ist eine ganz große Herausforderung. Jugendliche, junge Leute, junge Erwachsene, die schauen da ganz fest drauf, wie priesterlich lebt dieser Priester in seinem Verhalten. Wie ist er so? Und da muss man ganz gut drauf schauen, weil sonst ist es für sie eher abschreckend, abstoßend irgendwie so, oder ja, sie gehen einen Schritt zurück, als dass sie Vertrauen fassen können, um ihre Anliegen, ihre Sorgen, ihre Nöte, ihre Ängste, ihre Sünden natürlich auch, als dass sie sie denn aussprechen können. Und es ist ganz schön, liebe Hörerinnen und Hörer, dass der Beichtvater der heiligen Katharina von Siena, der wollte prüfen, ob ihre Erscheinungen, die sie hatte, ihre Visionen, ob die echt sind. Und dann hat er ihr gesagt, liebe Katharina, wenn du nächstes Mal, ich sage es jetzt so mit meinen Worten, wenn du das nächste Mal Jesus begegnest, frag ihn oder bitte ihn, dass er dir meine letzte Sünde sagt, die ich gebeichtet habe. Und dann fragt die heilige Katharina von Siena, fragt Jesus um die letzte Sünde, die er gebeichtet hat. Und dann sagt Jesus zu ihr, ich kann mich nicht daran erinnern, denn sie sind alle ausgelöscht. Sie sind alle ausgelöscht. Genau dieses selbe Beispiel erzählt Mutter Teresa auch, und das kennt ihr bestimmt. Ein Mann, der ein sehr sündiges Leben geführt hatte, wurde sich bewusst, dass er so nicht länger leben könne. Da notierte er auf 5 eng beschriebenen Blättern seine Sünden und bereute aufrichtig das Schlechte, das er getan hatte. Er wandte sich an einen Beichtvater und las ihm ein Blatt nach dem anderen vor. Und als er geendet hatte, sagte er, beunruhigt zu sich selbst, ich glaube, ich habe eine Sünde vergessen. Er nahm das erste Blatt, doch es war vollkommen weiß. Und ebenso das zweite, dritte, vierte und fünfte. Der barmherzige Gott hatte ihm also alles verziehen. Es ist ausgelöscht, fertig, weg, verbrannt in diesem Feuer der Liebe Gottes. Und wenn Gott meine Sünden vergessen hat, und das sagt der heilige Pfarrer von Ars ja auch, wenn du deine Sünden wirklich versenken möchtest, dass sie weg sind, dann beichte sie. Ansonsten kommen sie auf dem Sterbebett wieder hoch. Und das stimmt auch. Das stimmt auch. Wenn du deine Sünden wirklich gebeichtet hast, dann sind sie für immer und ewig, für alle Ewigkeiten, sind sie versenkt im Herzen Gottes. Und Gott allein, und Gott erinnert sich nicht mehr daran. Das ist etwas ganz Wichtiges auch. Alles ist vergessen, verziehen, vorbei, geheilt, erlöst, gelöscht. Der heilige Johannes Nepomuk, und unser Thema heißt ja heute Patron der Beichtväter. Es stimmt, Johannes Nepomuk, er stammte aus Pomuk bei Pilsen in dem heutigen Tschechien. Und nach seinem Studium war er kaiserlicher Notar in der erzbischöflichen Gerichtskanzlei in Prag. Er wurde zum Priester geweiht und Pfarrer an der Kirche St. Gallus in Prag, wo er sich besonders um die deutschstämmigen Kaufleute kümmerte. Sein energisches Auftreten für die Rechte der Kirche gegenüber dem König und seine Predigten machten ihn beim Volk berühmt und dem König lästig. Die Auseinandersetzungen mit Wenzel dem IV., dem König von Böhmen und Deutschland, die nahmen zu. Und jetzt kommt die Überlieferung, berichtet, dass die Königin Johannes zu ihrem Beichtvater wählte, eben deshalb auch der Patron der Beichtväter. Wenzel wollte nun Johannes zwingen, das Beichtgeheimnis zu brechen, aber der weigerte sich und wurde deshalb gefoltert und in die Moldau geworfen. Durch ein Wunder wurde der Tote geborgen und nach einer anderen Version hatte die Königin eine Erscheinung von 5 Sternen. Sie stehen für die 5 Buchstaben von Tatsui, oder nein, falsch ausgesprochen, Takui, ich habe geschwiegen, die den Fundort offenbarten, als man ihn in die Moldau geworfen hatte. Eine Marmorplatte an der Karlsbrücke in Prag zeigt heute den angeblichen Fundort. Also diese Treue des Beichtgeheimnisses. Aber historisch richtiger ist, dass Johannes in den Auseinandersetzungen zwischen König Wenzel und dem Prager Erzbischof sein Schicksal erlitt. Der Erzbischof widerstand dem Plan des Königs, ein westböhmisches Bistum zu gründen und dafür das Vermögen eines Klosters zu verwenden, indem er einen neuen Abt für das Kloster ernannte, was Johannes als Generalvikar bestätigte. Darauf wurden der Erzbischof Johannes und 3 weitere Beamte verhaftet. Der Erzbischof konnte fliehen. Johannes wurde gefoltert, vom König selbst mit Pechfackeln gebrannt, durch die Straßen geschleift und schließlich dann in der Moldau ertränkt. 1719 fand man bei der Öffnung des Grabes Gebeine und Zunge unversehrt. Und das ist auch so interessant, diese Tatsache ist auch so interessant, all das, wo wir, wenn wir so, das fällt mir so auf, das sage ich deswegen, letzte Woche haben wir den Gedenktag des heiligen Leopold Mandic gefeiert, oder da war sein Todestag, Leopold Mandic, dieser kleine Beichtvater aus Padua, auch ein Beichtvater, und von dem ist unversehrt geblieben die rechte Hand, mit der er immer die Lossprechung gegeben hat. Also all das, all die Gliedmaßen sozusagen von Heiligen oder die das Heilige gebraucht haben oder den heiligen Namen ausgesprochen haben oder eben im Dienst des Heiligen standen, Dienst Gottes standen, das ist für mich so schön, immer dieses Zeugnis, dass die dann unversehrt sind. Dass Gott da dieses Wunder gewirkt hat. Und so fand man das auch bei Johannes Nepomuk, dass Gebeine und Zunge unversehrt sind. Also Johannes Nepomuk ist im Prinzip Patron der Beichtväter, auch des Beichtgeheimnisses. Aber auch, und das heißt es heute eigentlich viel, das heißt es auch im Tagesgebet der Messe des heiligen Johannes Nepomuk, dass die Kirche, dass man, ich sage es jetzt mit meinen Worten oder mit einem biblischen Zitat, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das ist das, wo Johannes Nepomuk widerstanden hat, schlussendlich auch. Das Beichtgeheimnis, ob historisch oder nicht historisch, das lassen wir einfach jetzt mal so dahingestellt. Aber auch dieser Umstand und diese Tatsache, dieses Faktum, dass Johannes in den Auseinandersetzungen zwischen dem König Wenzel, also zwischen Kirche und Staat, dass da Johannes Nepomuk wirklich mutig war. Und wir dürfen heute in der Kirche ruhig, oder heute an seinem Gedenktag oder prinzipiell auch, wir dürfen ruhig heute auch so um diesen Mut bitten, dass wir die Wahrheit nicht verleugnen. Oder anders ausgedrückt, und in dieser Versuchung stehen wir Hirten immer wieder drin, dass wir keine Kompromisse machen. Dass wir, so hat es dann einmal auch geheißen, beim seligen Pater Rupert Mayer sagte der Primizprediger bei seiner Primiz, mögen Sie am Ende Ihres Lebens sagen können, durch meine Schuld ist niemand verloren gegangen. Ich habe mich der Armen und Verlassenen mit besonderer Liebe angenommen. Ich habe zu den Kranken meine Schritte gelenkt, so oft ich konnte. Ich habe die Gnaden ausgespendet, die mir anvertraut waren. Und jetzt kommt's. Ich habe nie gebunden, wo ich lossprechen durfte. Ich habe nie losgesprochen, wo ich binden sollte. Ich habe nie geschwiegen, wo ich reden sollte. Ich habe nie geredet, wo ich schweigen sollte. Menschenfurcht beeinflusste nie mein Tun und Lassen. Und das ist genau das, um was es heutzutage auch geht. Das ist die Frage, das ist meine Frage, das ist meine Gewissensfrage, die meine vom Herrn Pfarrer. Wo, oder ich sage es anders, mache ich Kompromisse, um besser dazustehen, um meinen Namen nicht zu verlieren, meinen Ruf nicht zu verlieren, um nicht irgendwo angeklagt und angezeigt zu werden? Und jetzt überlegen wir uns das einmal. Hat die Kirche ja diese Freiheit, diese Botschaft, diese Wahrheit des Evangeliums zu verkünden? Hat die Kirche, machen wir das, diese Wahrheit über den Menschen vorbehaltlos zu verkündigen, verkündigen zu können, verkündigen zu dürfen? schaut einmal, das ist etwas ganz Wichtiges. Und dieses Thema ist mir eigentlich irgendwo viel für mich persönlich als Priester, für mich persönlich als Beichtvater, für mich persönlich als Hirte, ist mir das Thema eigentlich ganz wichtig oder wichtiger geworden als der Patron der Beichtväter und des Beichtgeheimnisses. Das stimmt, das passt. Aber viel wichtiger auch so dieser Gedanke, kann ich die Wahrheit des Evangeliums frei verkündigen? Kann ich das? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Das ist gewaltig. Und da war Johannes Nepomuk ganz klar. Und er hat so sein Bekenntnis auch da dafür gegeben. Er hat dafür auch mit dem Leben bezahlt. Er kam in diesen Streit zwischen Kirche und Staat, und auch sicherlich, dass er das Beichtgeheimnis nicht gebrochen hatte, weil der König Wenzel wissen wollte, was seine Frau gebeichtet hat, was sie gebeichtet hat, und er dann geschwiegen hat und nichts gesagt hat, dafür sein Leben hinzugeben. Das ist etwas, ja, der heilige Johannes Nepomuk. Aber wenn wir noch einen Moment bei der Beichte bleiben wollen, dann ist es auch so ganz schön, wenn wir uns überlegen, nicht mit dem heiligen Johannes Nepomuk, aber dafür mit dem heiligen Johannes Bosco, auch in Bezug auf die Beichte, weil da habe ich mir gedacht, das habe ich extra gesucht und gefunden, dass es so ganz wichtig ist, dass, ja, gerade auch wenn man mit Menschen zu tun hat, auch wenn man möchte, dass das Beichtsakrament wieder öfters in Gebrauch gebraucht wird, in Anspruch genommen wird. Und Johannes Bosco sagte dann einmal, es gibt drei Hindernisse für eine gute Beichte. Und er sah einmal, also Don Bosco hatte ja viele so Traumgesichte, er hatte viele so Träume, so Visionen, und da sah er einmal so eine Bestie. Und die hielt mehrere Schlingen sozusagen in der Hand. Jetzt sagst du mir, was du hier machst. Ich erhob den Weihwasserwedel. Die Katze wollte fliehen. Du bleibst hier, ich befehle es dir. Sie knurrte und sagte, da, schau, und zeigte mir die Schlingen. Sag mir, was bedeuten diese drei Schlingen? Dieses Vieh antwortete mir, das, was, das weißt du nicht? Ich bin hier und halte mit diesen drei Schlingen die Jungen fest, damit sie schlecht beichten. Mit diesen Schlingen führe ich 90% der Menschen ins Verderben. Und wie machst du das? Das will ich dir nicht sagen, denn du würdest die Jugendlichen warnen. Ich will jetzt wissen, was diese drei Schlingen bedeuten. Sprich, sonst bespreng ich dich mit dem Weihwasser. Nein, schrecklich, schick mich lieber in die Hölle, aber besprenge mich nicht mit diesem Wasser. Die Bestie krümmte sich schrecklich und gestand. Die erste Schlinge fesselt die Jungen, damit sie in der Beichte etwas verschweigen. Die zweite Schlinge bewirkt, dass sie ohne Reueschmerz beichten. Also ohne, es tut mir leid, ich möchte es besser machen, es tut mir von Herzen leid. Ohne Reueschmerz beichten. Und die dritte Schlinge? Da schrie mich die Bestie an. Die dritte will ich dir nicht sagen. Genügt es dir nicht? Ich habe dir schon zu viel gesagt. Ich befehle es dir, es zu sagen. Die dritte Schlinge hindert sie, einen festen Vorsatz zu fassen, sich zu bessern und die Ratschläge der Beichtväter zu befolgen. Die erste Schlinge fesselt die Jungen, damit sie in der Beichte etwas verschweigen. Die zweite bewirkt, dass sie ohne Reue Schmerz beichten. Und die dritte hindert sie, einen festen Vorsatz zu fassen, sich zu bessern und die Ratschläge der Beichtväter zu befolgen. Da sprengte ich das Weihwasser auf die Bestie und in alle Richtungen und die Monster flohen davon. Ich muss noch ergänzen, dass mir die Bestie vor ihrer Flucht sagte: Schau auf den Nutzen, den die Jungen aus ihren Beichten ziehen. Die Frucht der Beichte muss die Besserung sein. Wenn du erkennen willst, ob ich die Jungen in der Schlinge halte, achte darauf, ob sie sich bessern. Da erwachte ich und fand mich in meinem Bett wieder. Und das ist etwas, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir so beichten wollen, das sind so drei ganz wesentliche Punkte, die auch zum Sakrament der Versöhnung dazugehören. Nämlich etwas absichtlich zu verschweigen, das macht die Beichte ungültig. Mit Absicht eine Sünde nicht zu sagen. Die zweite ist, man braucht auch Reue dazu, es muss mir leid tun. Und die dritte eben, ich möchte einen Vorsatz fassen. Das ist etwas ganz Wichtiges für die Beichte, einen Vorsatz zu machen, ich möchte mich bessern in diesem und diesem und diesem Punkt. Und wenn man sagt, aber das schaffe ich ja nie, das schaffe ich ja nie, das schaffe ich ja nie. Schwester Emanuel von Medjugorje, sie schreibt einmal in einem Buch, oder das habe ich irgendwo gelesen, so von ihr, die bringt auch dieses Beispiel, sie sogar von ihrem eigenen Leben, ich glaube, sie hat irgendwie als Kind, hatte sie auch eine Schwäche, ich weiß nicht, ob sie geschrieben hat, mit Fingernägel beißen oder einfach so etwas, so Fingernägel oder irgendwie ein komisches Verhalten oder was auch immer. Und dann hat sie sich vorgenommen, ich möchte immer nur heute mich bemühen, besser zu werden. Weil oft ist es so, dass wir so denken, das schaffe ich ja nie bis in alle Ewigkeit, das auf das zu verzichten oder das abzustellen oder das schaffe ich ja nie, das schaffe ich ja nie, das schaffe ich ja nie. Und sie sagt, nein, du musst jeden Tag ganz neu Gott bitten, oder sie sagte wahrscheinlich die Gottesmutter bitten, dass sie dir hilft, dass du diese Schwäche aus Liebe zu Jesus und zu Maria, dass du diese Schwäche abstellen kannst. Dass du vertraust, dass Gott dir alle Gnade gibt. Nicht für gestern, nicht für morgen, sondern nur für heute. Gott gibt dir die Gnade, die Hilfe nur für heute, für jetzt. Wir aber, wir leben ja immer schon in der Gegend, in der Gegenwart leben wir, aber wir leben geistig betrachtet mit unserem Hirn, leben wir eigentlich nur in der Zukunft. Was wird alles sein? Und das nimmt uns dann eben auch so oft die Freude. Der heilige Johannes Bosco, er hat dies seinen Jungen beigebracht. Und er hat natürlich auch gesagt, dass man, das gehört ja zur Beichte auch dazu, dass man die Reue nicht spüren muss, nicht fühlen muss. Sondern es ist diese Reue, das ist nicht immer bloß ein Gefühl, sondern Herr, es tut mir von Herzen leid, es tut mir von Herzen leid. Es ist so ein Willensakt auch. Ich möchte es aus ganzem Herzen bereuen. Natürlich, es läuft bei uns in unserem Leben, läuft ganz viel über die Gefühlswelt. Aber das ist nicht das Wesentliche. Gefühle sind heute so und morgen so und übermorgen so. Es läuft nicht nur über die Gefühlswelt, sondern es läuft über den Willen. Ich will besser werden. Ich will mein Leben ändern. Ich möchte diese Schwäche diesen Habitus, diese Angewohnheit, die ich da so habe, ich möchte das wirklich abstellen und ich möchte besser werden. Aber nur für heute. Heute, Herr, für heute, gib mir bitte alle Gnade, alle Hilfe, alle Kraft und allen Segen und allen Schutz. Anders geht das nicht. Und das Zweite ist natürlich dann auch dieser Punkt. Warum sündigen wir? Natürlich, man kann sündigen bewusst, willentlich gegen Gott. Aber wir sündigen weil wir geliebt sein wollen. Wir sündigen, weil wir geliebt sein wollen. Und wenn ich so eine Sünde abstellen will oder so eine liebgewordene Gewohnheit, so eine Gewohnheitssünde, sagt man ja auch, gell, dann heißt das auch, ich muss darauf vertrauen, dass Gott mir alles schenken will. Dass Gott mir diesen, da wird dann etwas frei, ich verzichte auf etwas und dieses, was in mir frei wird, dieser Verzicht, aus Liebe zu Gott, den möchte Gott dann erfüllen und auffüllen. Ich sündige, weil ich geliebt sein will und Gott aber möchte mir von jeher, von Ewigkeit her, Gott möchte mich. Er ist irgendwie wie eifersüchtig, dass er mir alle Erfüllung schenken kann. Alle Erfüllung von Sehnsucht und Liebe und nach allem, das möchte er mir schenken. Und zwar in die Seele hinein. Und deswegen ist Sünde im Prinzip auch immer ein Misstrauen gegen Gott. Ich muss mir mein Glück selber holen. Ich muss mir mein Glück selber holen. Ich muss mein Glück selber machen. Herr, ich glaube dir nicht hundertprozentig, dass du mich wirklich glücklich machen willst und glücklich machen kannst. Das glaube ich nicht. Und wenn ich zur Heiligen Beichte gehe, dann ist es so, dass ich das eingestehe. Ich bekenne und ich will glauben, dass Gott mich doch glücklich machen kann. Dass Gott mir alles schenken kann und will, was ich brauche. Der heilige Johannes Bosco, der heilige Johannes Nepomuk, dessen Gedenktag wir heute feiern. Und wenn wir zur Heiligen Beichte gehen, wenn wir dieses Sakrament der Versöhnung empfangen, dann bekommen wir von Gott alle Gnaden, auch alle Gnaden der körperlichen Heilung. Der körperlichen Heilung. Das ist etwas ganz Wichtiges. Das ist bei dem Mann im Evangelium, den man von oben vom Dach heruntergelassen hat. Zu dem hat Jesus nicht zuerst gesagt, steh auf, nimm deine Tragbare und geh, sondern zu dem hat Jesus zuerst gesagt, und das ist für beides, beide Aussagen Jesus sind für uns Menschen unmöglich. Er sagte zuallererst zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben, weil die Sünde lähmt meine Seele. Die Sünde lähmt meine Seele. Das sagte Jesus zuerst zu diesem gelähmten Mann, wo sie das Dach abgedeckt und sie vor Jesus ihn heruntergelassen haben. Das Erste, was Jesus ihm schenkte, war nicht die körperliche Heilung, sondern die seelische Heilung, die Vergebung der Sünden. Erst dann heilte er ihn von seiner Lähmung, von dieser körperlichen Lähmung. Und so können wir heute auch den heiligen Johannes Nepomuk bitten für alle Beichtväter. Wir können ihn bitten für alle Priester, die dieses Sakrament der Versöhnung verwalten, die diesen Gnadenschatz der Kirche auch verwalten. Weil, so sagte es der heilige Pater Pio einmal, wenn ich sagen kann, ich spreche dich los von deinen Sünden, dann heißt das immer auch, und so sagte es Padre Pio, einer hat dafür sein Leben hingegeben. Einer hat dafür sein Leben hingegeben. Einer ist dafür gestorben, nämlich Jesus am Kreuz. Durch sein kostbares Blut. Durch sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Und das ist so etwas Großes. Das ist so etwas Schönes, dass ich weiß, ich bin der erweiterte Arm dieses unendlich liebenden Gottes. Aber eben, man muss so schauen, das Sakrament der Versöhnung von den Menschen ganz neu kennengelernt wird, dass sie es ganz neu kennenlernen. Früher ist man ja bloß zum Beichten gegangen, man zur Kommunion auch gegangen, wenn man vorher gebeichtet hat. Heute ist es genau andersrum. Man geht zur Kommunion, aber nicht mehr zur Heiligen Beichte. Und im Prinzip gehört aber beides zusammen. Beides, Taufe, auch die Eucharistie und auch das Sakrament der Versöhnung, das sind diese österlichen Geheimnisse. Die Versöhnung und die Eucharistie, das sind so diese österlichen Sakramente auch, die die Kirche, wo die Kirche uns bittet, dass wir sie empfangen in der österlichen Zeit. Also das heißt, vom Aschermittwoch bis zum Pfingstsonntag. Da bittet uns die Kirche darum, empfangt wenigstens einmal im Jahr dieses Sakrament der Versöhnung. Nicht ein Sakrament, wo man geschimpft wird, wo man gedemütigt wird, wo man sich blamiert. Aber auch, und auch so dieser Niedergang des Beichtsakramentes, es heißt, es zeigt auch irgendwie so, die Menschen haben gar kein Bewusstsein mehr für die Sünde. Es gibt eigentlich gar keine Sünde mehr. Man verteidigt und rechtfertigt sich immer und man verdrängt die Sünde, man verdrängt die Schuld. Man verdrängt die Schuld, so wie es ein Wiener Psychiater gesagt hat einmal: In meiner jahrzehntelangen Praxis als Psychiater habe ich die Erfahrung gemacht, dass alle Menschen im Tiefsten um ihre Schuld wissen, sie vielfach aber nicht eingestehen wollen. Weil sie nicht wissen, wie damit umgehen, verdrängen sie die Schuld. Das aber führt zu Neurosen und Psychosen, also zu Krankheit. Und so nebenbei fügte er hinzu: Die Katholiken haben da eine andere Lösung. Die haben die Beichte. Und diese Beichte, dieses Sakrament der Versöhnung, damit das wieder so von den Menschen auch in Anspruch genommen wird, da kann uns der heilige Johannes Nepomuk, der Patron der Beichtväter heute und auch der Patron des Beichtgeheimnisses, da kann der uns heute ein ganz großer Fürsprecher sein. Herzlichen Dank fürs Zuhören, Ihr Pfarrer Thomas Sauter.
Ein herzliches Dankeschön an Pfarrer Thomas Sauter für seine Gedanken zu Johannes Nepomuk, dem Patron der Beichtväter, dessen Gedenktag wir heute feiern. Das war für uns Anlass, auch mal ganz grundsätzlich über die Beichte nachzudenken. Vielen Dank, Pfarrer Sauter, dass Sie das für uns übernommen haben. Die Sendung gibt es zum Nachhören unter www.horeb.org im Podcast von Radio Horeb unter der Rubrik Podcast und dann Sendereihe Spiritualität. In Kürze wird es eingestellt, ein wenig dauert es, aber dann können Sie die Sendung auch gerne weiterempfehlen oder noch einmal nachhören. Alles Gute wünscht Gabi Fröhlich, bleiben Sie dabei im Programm von Radio Horeb und Ihnen allen einen gesegneten Nachmittag und dafür erbitten wir noch den priesterlichen Segen von Pfarrer Sauter.
Danke, mache ich gerne. Der Herr sei mit euch
und mit deinem Geiste.
So segne euch alle, die zugehört haben und alle dazugehörigen Familien. Segne der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.